Wenn der globale Cyberspace eure Heimat ist, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Das ist die Sendung von der Woche 9 im Jahr 2016. Mein Name ist Matthias Schüssler und in dieser Woche findet auf Radio Stadtfilter Themenwoche Zuflucht statt. Die dreht sich um Menschen auf der Flucht und um Migration und um unseren Umgang mit dieser Situation. Im Digitalmagazin stellen wir unter anderem die Frage, welche Rolle das Mobiltelefon für Flüchtlinge spielt. Und Auskunft dazu gibt der Fred Launer. Fred Launer, Sie sind in Ihrer ersten Karriere Journalist für Radio und Fernsehen DRS und für andere Publikationen. Dann sind Sie Konsulent für humanitäre Hilfe und Friedensförderung geworden. Sind Ihnen da einfach die Einflussmöglichkeiten im Journalismus ein bisschen zu klein gewesen?
Nein, im Herzen bin ich eigentlich immer noch Journalist und wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann sage ich auch gerne zu, mal wieder irgendeine Reportage zu machen oder so. Im Herzen bin ich immer noch Journalist, aber es ist schon so, ich habe mich immer gerne eingemischt und manchmal ist es schon, ist die Leidenschaft dann zu gross gewesen, um einfach nur zu berichten darüber, was andere machen und ich bin jemand, der gerne Verantwortung übernimmt und auch gerne selber ein Akteur ist. Und darum hat sich dann, wo sich die Chance geboten hat, selber mal damals in meinem ersten Projekt selber mal Hand anzulegen, dann hat mich das natürlich gereizt.
Sie kennen heute die Krisenherde von dieser Welt aus eigener Erfahrung. Sie sind in Afghanistan, Nepal gsi, haben die Balkanroute von den Flüchtlingen kennengelernt. Ich frage jetzt ein bisschen plakativ, wie gross ist nach diesen Erfahrungen Ihren Glauben an die Menschheit noch?
Oh, der ist noch sehr gross. Also, das ist ja, wenn man die Geschichte anschaut, danach hat es immer Krisen gegeben. Es hat immer, die Menschen, es ist ja nichts, es ist ja nicht etwas Starres, etwas Festes. Und der Glauben ist gross. Wenn ich den nicht hätte, dann danach müsste ich ja eigentlich verzweifeln. Dann wäre ich ja der pure Sisyphus. Ich bin sehr positiv unterwegs.
Sie haben trotzdem Ende 2015 in der Berner Zeitung gesagt, mit der Flüchtlingskrise werdet, oder der Flüchtlingskatastrophe, könnte man ja fast sagen, sind da zu Europa auch die Hilfswerke im Moment überfordert. Andere Krisenherde geraten aus dem Fokus. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es Ihnen geht, wie vielen Menschen im Moment. Es ist einfach eine Verzweiflung da, wie das läuft. Man sieht gerade heute, wir nehmen das etwa eine Woche, bevor die Sendung ausgestrahlt wird, auf. Man sieht, die Fronten in Europa verhärten sich. Österreich bildet Fronten gegen Griechenland. Das ist schon zum Verzweifeln, oder?
Also, es ist eine Krise und Entschuldigung. Und eine Krise bedeutet ja immer Überforderung, sonst wäre es keine Krise. Dass wir überfordert sind, dass wir, wenn wir das anerkennen, dann haben wir eigentlich schon einen grossen Schritt gemacht, einen Anfangsschritt gemacht für die Bewältigung von der Krise. Ich glaube, schönreden und wir haben alles im Griff, das hört man ja auch immer wieder. Ich glaube, das ist das, was nicht hilft. Aber eine Krise ist a priori Überforderung von allen Beteiligten und das gilt selbstverständlich auch für die Hilfswerke, wo es schwer ist zu planen, Politik, die nicht recht mag zusammenarbeiten, die erschwert natürlich auch die Hilfe, die Flüchtlinge und so weiter. Also da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir noch nicht so recht wissen, wie es weitergehen wird. Wir haben ja nicht so viel Erfahrung. Es ist eine Krise, die riesig ist, wo man seit dem Zweiten Weltkrieg in dem Ausmaß in Europa nicht mehr gehabt hat. Und da müssen wir uns das erste Mal ins Recht finden.
Ist denn die Willkommenskultur von der Frau Merkel im Sommer vom letzten Jahr ein Fehler gewesen, dass es dann sehr in die andere Richtung gekippt ist, die Stimmung?
Ich kann das zu wenig beurteilen. Ich bin in der Flüchtlingshilfe engagiert, in der Unterstützung von den Menschen, die unterwegs sind, dass sie anständig behandelt werden. Ich tue mich da auch ganz bewusst ein bisschen von der politischen Beurteilung. Da mich zurückzuhalten. Ich habe meine persönliche Meinung dazu. Aber mein Job ist zu schauen, dass nicht nur die Flüchtlinge, richtig behandelt werden, dass man auch an die Bevölkerung denkt. In der Schweiz, aber auch in Deutschland und aber auch auf der Route, in diesen Ländern auf der Route. Ich habe ein gewisses Verständnis für gerade jetzt in Griechenland, wo ich relativ gut kenne, die Situation, für die Menschen dort, die sagen, es ist jetzt ein langsames Film, wir haben selber einen Haufen Probleme, gerade in Griechenland mit der Finanzkrise, der höheren Arbeitslosigkeit, und jetzt müssen wir auch noch die ganzen Flüchtlingsbewältigen. Was ich kann machen, was so ein bisschen halbpolitisch ist, ich kann versuchen mitzuhelfen, den Zorn, der aufkommt, umzuleiten, dass der sich nicht gegen Flüchtlinge richtet, die jetzt weiss Gott nicht dafür können für die Situation.
Ich glaube auch, das wäre wahrscheinlich vielleicht auch die Mission von dieser Sendung heute. Und das ist auch das, was ich ehrlich gesagt an dieser Sache am wenigsten verstehe, ist, warum haben wir oder haben viele Leute bei uns eine so grosse Angst, dass die Flüchtlinge uns etwas wegnehmen?
Ich weiß es nicht. Das ist der Reflex vom Kuchen, wo man am Tisch drumherum sitzt, und es kommen immer mehr Leute und man hat Angst um das eigene Stück, das einem versprochen worden ist. Es ist wahrscheinlich der Reflex, der aber nicht wirklich reflektiert ist. Ich glaube, es braucht einfach Information, Aufklärung, Information, und wenn man jetzt auf die, wie soll ich sagen, also all der Zorn, der sich an den Flüchtlingen entlädt, mit der gleichen Emotionalität reagiert, und dann gehen wir in einen Fight, in einen Infight mit Leuten, die sich gegen Flüchtlinge aussprechen, wo niemandem etwas bringt. Ich denke, dort müssen wir aufklären, dort gibt es einen Haufen, es gibt ja auch einen Haufen Informationen, die einfach fehlen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil von dieser Sendung, wo es um digitale Sachen geht, um das Handy, den Handygebrauch, das ist so ein Beispiel, wo sich der Zorn der Leute häufig kumuliert. Die haben das Handy, die haben doch Stutz, und wenn die sich sogar können, so einen Luxusartikel leisten. Und dort gibt es ganz einen Haufen Missverständnisse. Und Missverständnisse sind natürlich ein guter Nährboden für rassistische Aussichts.
Genau, das Handy, wo Menge Flüchtlinge dabei haben, die gewisse Leute stört, wo die Vorstellung vorhanden ist, dass Flüchtlinge nur richtige Flüchtlinge sind, wenn sie mausbeinarm sind. Aber das ist wirklich einfach eine falsche Wahrnehmung. Das sind ja eben nicht gerade die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, das sind nicht alles arme Leute gewesen, sondern es sind gut situierte Leute gewesen, die dann halt durch den Krieg einfach dazu zum auf die Flucht vertrieben worden sind aus dem Land?
Also das Handy hat überhaupt nichts zu tun mit reich oder arm. Praktisch alle Flüchtlinge, auch die allerärmsten, haben das Handy dabei und die unterwegs sind. Und da muss man einfach wissen, dass haben die Flüchtlinge selber so gesagt, ein Handy zu haben, das ist wie Essen und Trinken. Und das ist der Lebensnerv, wo sie kommunizieren, wo sie ihre Route festlegen, wo sie Notrufe können absetzen, wo sie mit Kontakt mit vielleicht einem Freund, vom anderen Freund, der ein Facebook-Konto hat, der in Deutschland ist, können einen Kontakt aufbauen und dann wissen, wo sie hingehen. Das Handy ist etwas, was sie aber schon in den Ursprungsländern haben. Man muss einfach wissen, dass sie das im arabischen Raum, aber auch in Afrika, ist die Festnetztelefonie überhaupt nicht so verbreitet. Weil das Handy einfach sehr viel billiger ist. Alle haben das Handy, sie kommunizieren miteinander. Gerade in Afrika werden alle Geschäfte über das Handy abgewickelt. Das ersetzt die Bank zum Beispiel. In den Dörfern, wo es nie eine Bank gegeben hat, können sie heute Geld überweisen mit dem Handy. Das funktioniert viel einfacher als bei uns. Es passiert alles über das Handy, das ist der Zugang zur Welt, und wenn Sie müssen entscheiden müssen, eine Wohnung oder ein Haus zu mieten oder ein Handy zu kaufen mit dem allerletzten Ersparten, dann entscheiden sich die Leute eigentlich fürs Handy. Das ist eigentlich ihr Zugang zur Welt, schon dort gewesen und erst recht jetzt unterwegs nach Europa. Und es hat mit Luxus überhaupt nichts zu tun, es deckt das Grundbedürfnis. Und im Gegenteil könnte man wahrscheinlich viel machen, wenn man auch in Europa würde dafür sorgen, dass dass die Handys dass sie besseren Zugang auch zu den WLAN-Systemen haben. In den Flüchtlingsheimen gibt es auch häufig fast kein WLAN, aus irgendwelchen komischen pädagogischen Gründen oder aus Kostengründen natürlich auch. Und da könnte man noch einiges machen. Dazu kommt, dass die Leute, die Flüchtlinge ja nicht übers Netz telefonieren, also keine teuren Abos haben, so, sondern das läuft alles übers Internet, es wird telefoniert über Skype, mit WhatsApp. WhatsApp ist ganz wichtig und andere Apps, die extra jetzt auch für Flüchtlinge gemacht worden sind. Mhm.
Über das möchte ich dann noch ein bisschen vertieft reden. Jetzt noch mal ganz allgemein gefragt, was haben denn Flüchtlinge im Schnitt mit dabei, wenn sie sich auf die beschwerliche Reise auf Europa machen?
Also die meisten, die ich gesehen habe, die haben gar nichts dabei außer das Handy. Die haben manchmal noch einen Plastiksack oder eine Tasche dabei, wo sie, wenn sie Schwein haben, auch in Griechenland dabei haben, wenn sie mit diesen Schlauchbooten oder diesen Barken angekommen sind, wenn sie die irgendwie unterwegs sind, müssen sie ins Meer schmeißen oder ins Meer, sie selber noch im Meer gelandet sind und dann wieder ins Boot. Das Handy haben sie eigentlich dabei, sie haben meistens nur einen Ersatzakku dabei, sehr häufig haben sie das dabei und es sind sehr häufig erstaunlicherweise auch keine iPhones, weil dort einfach die Batterie immer noch sehr lausig ist im Vergleich zu anderen Produkten. Sie müssen einfach Strom haben und das Handy, und das haben sie immer dabei, und wenn sie sonst nur die eigenen Kleider am Leib und noch ein paar, meistens auch noch ein bisschen Geld dabei haben, nicht sehr viel, aber ein bisschen haben sie dabei, damit sie nachher wieder eine Tankladung oder eine Batterieladung Strom kaufen, dort wo sie ankommen und dann dafür auch abgezockt werden meistens.
Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, für was das Handy gebraucht wird. Es wird zum Kontakt mit anderen Flüchtlingen, mit Familien natürlich, Familien, die auseinandergerissen werden. Ich glaube, dort müsste man eigentlich wirklich verstehen, wie wichtig das ist. Werden auch so Möglichkeiten benutzt, zum Beispiel wie Google Map, um sich orientieren oder zum vielleicht auch Informationen über das Zielland herauszufinden, über die aktuelle Situation in Europa, auf der Balkanroute zum Beispiel?
Ja, selbstverständlich. Also, sie haben nicht einfach ein Handy in der Regel, sondern ein Smartphone, das muss man wissen. Und sehr viele haben natürlich auf dem Smartphone all die Apps, die wichtig sind zum Kommunizieren, die wir auch kennen, die wir ja auch nutzen. Zum Geld sparen, Viber, WhatsApp, Facebook, Skype, YouTube, all das ist dort drauf. Sie tun das Notruf absetzen, sie halten den Kontakt mit der Familie, Statusmeldungen, die sie absetzen an die Familie, wo sie gerade sind. Sie tun sich den Weg und die Routen organisieren. Über das Handy. Häufig haben sie einen Satellitenzugang drauf. Jetzt ist das nicht mehr so wahnsinnig, also gerade die Route zu organisieren ist nicht mehr so wahnsinnig relevant wie noch jetzt im letzten Sommer, letzten Herbst, wo so quasi so wie, in Anführungs- und Schlusszeichen, so wie Pioniere unterwegs sind, wo dann haben wir so Wegmarker setzen, wie damals bei der Besiedlung von Amerika, wo man irgendwo dann plötzlich heimgemalt hat, dort hat es dann im Fall Beiz, dort sind sie freundlich gesinnt, dort könnt ihr euch waschen zum Beispiel, oder dort dürfen ihr auf die Toilette, in der Beiz gehen ihr gescheiter nicht rein, weil dort werden ihr gar wieder verjagt. Es gibt auch, sie brauchen es auch, um sich orientieren über Gesetze zum Beispiel. Da gibt es für Flüchtlinge, die in der Türkei gestrandet sind, gibt es eine App, die unter anderem auch Gesetze tut, die türkischen Gesetze und Vorschriften zugänglich machen. Das ist ganz entscheidend, weil wenn ganz viele Flüchtlinge, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, tun sich dann schnell mal falsch verhalten und haben dann schnell mal Ärger mit der Polizei in einem Land. Und das gilt es ja auch zu vermeiden. Und nicht zuletzt und ganz wichtig sind auch die Sprachdienste auf die Apps mit Übersetzungs-Apps oder wo einfach, dass sie einen Satz können sagen können, wenn sie in deutschsprachigen Raum kommen beispielsweise oder sie eine Frage können stellen, was durchgeht. Da gibt's einen Haufen Apps, die genutzt werden in diesem Bereich.
Da gibt es ja auch wieder so, ich würde es fast Verschwörungstheorie nennen, aus dem vielleicht rechten Bereich, wo dann das Gefühl hat, ja, eben die Flüchtlinge tauschen sich dann auch aus, eben über die Informationen zum Zielland, die vielleicht auch so Sozialsysteme, wenn man das Maximum kann rausholen kann. Das ist dann aber schon wieder, geht in Richtung Propaganda, weil eben gut informieren über das Zielland fördert ja eigentlich nur die Integration nachher.
Also die Realität ist die, dass heute ist die Realität, die aktuelle Realität ist, dass mit der zunehmenden, da kommt das gar wieder ins Spiel, dass mit der zunehmenden Schliessung von den Grenzen und dem Abwehren von Flüchtlingen oder dass man sagt, nur noch jetzt wie in Mazedonien nur noch Iraker und Syrer dürfen durch, aber die Afghanen nicht mehr und so. Das führt ja dazu, dass es dann Rückstau gibt, dass die Flüchtlinge hängen bleiben, und das pusht auch in das Business mit den Schleppern. Und es pusht das Business, dass die Flüchtlinge, die sind so verzweifelt, die wollen nach Europa. Und wenn dann einer kommt und sagt, ich habe da noch irgendein Schlupfloch, geben wir 2000 Euro und ich führe euch trotzdem nach Deutschland. Das Business blüht natürlich jetzt auf. Und da könnt natürlich, Informationen sind da enorm wichtig. Also wir haben das in Piräus gesehen, beispielsweise, wo wir mit Information, auch unter Verbreiten, via Apps, über die Handys, also mit Weitersagen und so weiter, haben können verhindern, dass Leute, die sonst irgendwie mit Schlepper mitgegangen wären und für teures Geld in einen Bus gestiegen wären, das nicht gemacht haben, sondern dann die regulären Transportmöglichkeiten so genutzt haben. Also man kann mit Information über Smartphone, also als Smartphone jetzt als Kanal, kann man auch Flüchtlinge schützen vor kriminellen Machenschaften.
Mhm. Ist ein eindrückliches Beispiel, finde ich. Ja, wir haben über die Logistikprobleme geredet. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn man ein iPhone hat, wo da kaum schon im normalen Betrieb über den Tag kommt, wenn man auf der Flucht ist, wo man nicht an jeder zweiten Ecke oder dann dort wieder eine Steckdose, da wieder eine Aufladungsmöglichkeit. Wie machen die Flüchtlinge das, dass ihnen nicht im falschen Moment der Strom ausgeht? Oder ich nehme an, das passiert auch ständig natürlich.
Naja, häufig haben sie einen zweiten Akku oder so dabei, man kann überall den Strom aufladen, also es ist, auf Lesbos ist es so gewesen, jetzt ist es ein bisschen anders organisiert, jetzt können sie es aufladen in den Empfangszentren, können sie ihre Handys aufladen, kommen zum Strom an. Am Anfang ist es so gewesen, letztes Jahr noch, dass in den Beizen, haben sich viele Beizer, haben dann ihren Pergolas, ihren Gartenwirtschaften, haben sie in diesen Tavernen, haben sie lange Multisteckdosen aufgehängt mit langen Verlängerungskabeln und dann haben Flüchtlinge können ihre Handys dort aufladen und haben aber dann 10 Euro dafür müssen zahlen pro Ladung. Also sind richtig abgezockt worden und Gastronomen, die haben damit so ein bisschen den Verdienstausfall über die Wegbleibenden, nicht mehr Touristen, kompensiert durch das und haben sich auch im Recht gefühlt. Das ist dann, hat auch niemand, auch von den Flüchtlingen niemand aufbegehrt. Die sind ja auch sich gewöhnt gewesen, dass sie eigentlich für alles einen Haufen Geld zahlen, unverhältnismäßig viel müssen zahlen und haben dann das eingenommen. Das ist die Situation gewesen. Aber das ist, an Strom anzukommen, ist kein Problem. Es ist übrigens auch nicht so, dass, wie das ist auch so ein Missverständnis, dass man meint, sie hätten dann überall, die können jetzt da mit teuren Roamingkosten telefonieren in ihre Heimatländer. Aber es ist ja so, dass vor allem außerhalb von der Schweiz, da sind wir in der Schweiz noch nicht so weit wie viele andere Länder, auch zum Beispiel weniger weit als Griechenland, das gibt es praktisch überall im öffentlichen Bereich gibt's gratis WLAN. Und praktisch jede Beiz bietet gratis WLAN an, praktisch jedem öffentlichen Ort hat es einen Hotspot. Aber auch in der Schweiz, an den Bahnhöfen mittlerweile oder bei den Fastfood-Schüppen, dort trifft man ja dann auch die Leute, die sie dann über Internet können kommunizieren. Also das ist auch mehr, das mit teuren Roaminggebühren, die sie sich können leisten.
Eben, ohne WLAN läuft nichts.
Nichts, also praktisch nichts. Es ist schon so, dass viele dann natürlich ein Prepaid-SIM kaufen, sobald sie in einem Land sind. Das kann man ja auch für wenig Geld überall haben. Und ein bisschen Geld haben sie meistens dabei. Letztes Jahr ist es noch vor allem so gewesen, da hat man auch in den Ortschaften, haben Familien Geld zusammengelegt, damit die Stärksten einmal gehen nach Europa. Das sind ja dann vor allem junge Männer gekommen, zu einem grossen Teil. Das hat ja auch eben dann für Unmut gesorgt und meinen, oh, jetzt kommen die jungen Männer. Und das handeln wir uns da ein. Und das ist auch eine bedrohliche Situation, aus unserer Wahrnehmung heraus. Das ist natürlich so. Und jetzt sieht man aber, zunehmend sieht man jetzt Frauen kommen, die Mütter und mit ihnen die Kinder. Und die sind zum Teil jetzt allein unterwegs und die sind natürlich mehr gefördert. Also die Männer sind vorausgegangen, sind mit ein bisschen Geld gegangen und jetzt kommen die Frauen, die gar nichts haben oder viel weniger haben. Aber sie haben auch ein Handy dabei.
In Deutschland gibt es die Bemühungen, dass auch Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN versorgt werden, eben dass die Flüchtlinge auch ihre Kommunikation können aufrechterhalten via WhatsApp und all die Möglichkeiten, die sie gesagt haben. Gibt es das auch in der Schweiz? Gibt es in einer durchschnittlichen Flüchtlingsunterkunft ein WLAN oder muss man das auch da immer improvisieren, wenn man wieder mal kurz wissen, was sich tun hat in der Familie?
Ich weiss persönlich nicht, wie der Stand ist. Da bin ich jetzt nicht zu wenig informiert, aber es ist natürlich zu wünschen, dass Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, dass es leistungsfähigen Zugang gibt zu einem leistungsfähigen WLAN für Flüchtlinge, weil das ist wirklich ganz, ganz zentral. Die Kommunikation für sie und das je sicherer, das führt auch zu mehr Sicherheit und je sicherer und sie sich fühlen, umso kleiner sind auch die Risiken von Ausbrüchen von falschem Verhalten letztlich auch. Also das ist schon sehr wünschenswert. Es ist übrigens auch so, dass die UNICEF, also die UNO-Kinderhilfsorganisation, die regt an oder fordert sogar auch spezielle Flatrates für Flüchtlinge, also jetzt insbesondere in Deutschland, dass man einfach aus der Einsicht heraus, dass Kommunikation letztlich matchentscheidend ist, nicht für die Integration, sondern für die Information der Flüchtlinge und eben auch, dass man ihnen nicht falsche Hoffnungen macht und ihnen nicht falsche Vorstellungen gibt und dass man, es ist ja nicht so, dass nur eine Familie mit den Flüchtlingen soll kommunizieren, sondern auch wir oder auch Behörden sollen mit den Flüchtlingen können kommunizieren über die Mittel, wo sie dann auch erreichen, nämlich die Mittel, die Flüchtlinge kennen. Und das sind Apps, es gibt ja auch doofe Apps, das muss ja dann nicht eine App sein, wo ein Einbürgerungstest drauf ist, wie wenn das jetzt das Thema wäre. Aber auch das gibt es natürlich.
Ich glaube auch, Information, Sie haben gesagt, das ist nicht für die Integration gedacht, aber ich glaube, die Information, wo Flüchtlinge so können, sich beschaffen, ist wahrscheinlich ein erster Schritt für eine gute Integration. Gibt es da spezifische Apps, Sie haben gesagt, eben den Integrationstest, aber gibt es Apps aus offizieller Quelle quasi als Leitfaden, als Ratgeber für Flüchtlinge, um sich überhaupt eine Orientierungshilfe zu verschaffen, um eben vielleicht Sprachbarrieren abzubauen? Oder gäbe es da Potenzial für so Apps?
Da gibt es mit Sicherheit ein Haufen Potenzial. Ich kenne jetzt im deutschsprachigen Raum die Apps nicht so. Es gibt in der Türkei eine grosse App, die heisst Kärtner. Das heisst auf Deutsch Exil oder Einsamkeit auch. Und die haben eine Webseite dazu. Und auf deren App, da gibt es, also nebst eben, das ist vor allem für die Millionen von Flüchtlingen, die in der Türkei sind, oder gestrandet sind in der Türkei bis jetzt. Dort sind nebst News, die dort drauf sind, all die Informationen über, wo gibt es Spitäler, wo hat es, also Fahrplan von den Fähren, über die türkischen Gesetze, die wichtig sind, aber auch Jobangebote beispielsweise, also wo kann man die Taglöhnerarbeit machen und so weiter. Also die ist auf Arabisch auch, die App, und die wird sehr häufig wird die genutzt und die ist sehr verbreitet und wäre vielleicht auch ein Benchmark für ähnliche Apps, die in anderen Ländern.
Es gibt auch Apps für uns, also für wir alle, die nicht auf der Flucht sind, die uns das Problem, die Krise näher bringen. Zum Beispiel von der UNO Flüchtlingshilfe gibt es eine App für den Unterricht, habe ich gesehen, wo man erfährt, wie es ist, in einem Flüchtlingslager zu leben. Es gibt auch ein Schweizer Game, das heisst Cloud Chasers, A Journey of Hope, wo probiert als Spiel uns die Schicksal von der Flüchtlinge näher zu bringen. Haben Sie dort so Apps schon gesehen? Finden Sie die gut? Finden Sie das richtig, auf diese Art und Weise Verständnis zu wecken?
Ich kenne jetzt Cloud Chasers Journey of Hope, das ist, glaube ich, der Blindflugstudio in Zürich.
Genau.
Ja. Die habe ich jetzt nicht gespielt. Ich bin nicht ein Eingeborener von der digitalen Welt, sondern ich bin
ein
Einwanderer, genau.
Ein Migrant.
Ja, ich habe einen Migrationshintergrund, einen analogen Migrationshintergrund. Und spielen mehr analoges Spiel. Aber ich habe davon gehört. Und grundsätzlich finde ich natürlich alles gut, wo mit den Mitteln, wo junge Leute sich heute gewöhnt sind, wo das aufnimmt, also wo diese Mittel auch nutzen, auf eine spielerische Art und Weise, mit einem unverkrampften Zugang versuchen einzuordnen und zu erklären und erfahrbar machen. Also von dort her, wenn das Spiel, ich kann das jetzt nicht beurteilen, wenn das Spiel so angelegt ist, dann finde ich das eine gute Sache.
Vielleicht abschliessend nochmal die Frage, eben gibt es Möglichkeiten zu helfen, indem man, wenn man zum Beispiel ein altes Handy hat, das man nicht mehr braucht und weiss, ein Flüchtling ist jetzt eins abhanden gekommen, wenn man durch Gerätespenden kann helfen, gibt es da Anlaufstellen? Oder wenn man einen Router hat, wo man sagt, den könnte man jetzt sehr gut Flüchtlingsheim zur Verfügung stellen oder eine WLAN oder ja, Internetverbindung stiften. So Möglichkeiten, oder ist es besser, wenn man da einfach die Spendemöglichkeiten wahrnimmt und dann Hilfswerk dann die Arbeit machen lässt?
Ich habe jetzt nicht Kenntnis von einer spezifischen Hilfsaktion, die sich genau mit dem Thema befasst oder jetzt gebrauchte Handys sammeln. Also man redet dann, wenn man von Handy redet, reden wir eigentlich immer von Smartphones. Dass es einen Bedarf gibt, da bin ich sicher, ja. Es ist aber auch recht einfach eigentlich, an ein gebrauchtes Smartphone anzukommen. Auf den Flohmarkt, an anderen Orten, wenn es eine Hilfsorganisation hat, ich habe jetzt gerade nicht eine Ahnung, ob das so ist, dann macht das sicher Sinn. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das Erste, wo sich die Flüchtlinge auch da, wo sie sicherstellen, dass sie es haben, das ist ein Smartphone. Das ist insofern, geht es, glaube ich, bei der Unterstützung weniger um die Hardware als mehr um die Software. Also damit meine ich eigentlich, dass es eigentlich mehr darum geht, welche Informationen müssen die Flüchtlinge haben, wie kann man sie vor Fehltritt schützen, wie kann man auch die richtigen Informationen geben, ihnen auch nicht falsche Hoffnungen machen. Ich bin dem auch skeptisch, wenn man immer von Integration redet. Man müsste nicht vom ersten Tag an von Integration reden. Integration impliziert auch immer, dass sie alle können da bleiben über längere Zeit, und das ist bei weitem nicht so für alle. Und dann sollte man auch nicht mit festen Integrationsangebot falsche Erwartungen wecken. Aber ich denke, in dem Softwarebereich, dort gibt es viel Potenzial, und das betrifft auch, also aus meiner Sicht, den Aufruf auch an App-Entwickler. Achtung, fertig, los. Es gibt ganz einen Haufen Möglichkeiten von gescheiten Sachen, wo man den Flüchtling kann auf die Handys, die sie schon haben, drauf laden.
Und das war es mit der Sendung von heute. Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live deponieren ihr wie immer auf digital@stadtfilter.ch. In einer Woche geht es zum Internationalen Tag der Frau ums Bloggen aus weiblicher Sicht. Ich rede zu dem Zweck mit der Kaffee Freitag. Sie beantwortet ihren Blog und ihren Kolumnen für diverse Medien Alltagsfragen, und da werden wir auch ein paar Fragen zu rund um die digitale Gender-Debatte stellen, und sie wird Rede und Antwort stehen. Das dann in einer Woche. Jetzt sage ich dem Fred Launer ganz herzlichen Dank für die Auskünfte. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich gewesen. Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss miteinander.